Güstrow spricht, die Barlachstädtler. Herzlich willkommen in unserem Podcast. Liebe Leute, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, Folge Nummer 40. Wir runden heute. Heute zu Gast, und es wird sportlich, das habe ich schon angekündigt. Heute ist Ivan Kamin hier vom GSC aus der Sparte Tischtennis. Ivan, herzlich willkommen.
Ja, danke. Ich freue mich, hier zu sein.
Ja, ich hoffe, ich erfahre heute ein bisschen Neues, denn wir haben vorhin schon erfahren, oder du von mir, ich habe früher auch Tischtennis gespielt. Wer weiß, was sich da so in den letzten 10, 20 Jahren getan hat, wen es Neues gibt, wen es Altes gibt. Aber zuallererst kommen wir erstmal zu dir. Du bist ja noch gar nicht so alt. Du hast dein Studium gerade angefangen?
Ja, ich bin jetzt 22 Jahre jung, habe gerade schon erzählt, bin jetzt bei meinem Studium neu bei, auch hier an der Fachhochschule in Güstrow.
Ja.
Thema Finanzen. Hatte auch vorher schon eine Ausbildung gemacht in dem Bereich Versicherung und Finanzen und habe dann gedacht, nochmal ein Studium kann nicht schaden.
Du kommst aber ursprünglich aus Güstrow.
Genau, ich komme hier aus Güstrow, bin hier mein ganzes Leben, bin geboren, aufgewachsen und wollte dementsprechend auch hier bleiben, weil ich es so schön finde. Und daher kam das auch so ein bisschen. Ich war jetzt die 3 Jahre dann in der Ausbildung nach Schwerin gependelt und hatte jetzt Glück, dass durch die Fachhochschule und dass ich dann auch das Finanzamt Güstrow bekommen habe, dass ich dann 3 Jahre hier sein kann.
Ja, aber macht Spaß, so was man bis jetzt zumindest einschätzen kann.
Genau, das macht schon Spaß. Deswegen versuche ich auch gerade mein Bestes zu geben, um die Zwischenprüfung dann zu bestehen, um weitermachen zu können.
Ja.
Und das wird hoffentlich.
Und ich sage jetzt mal so, Tischtennis ist jetzt der eine Sport, aber ja, du hast vorhin auch schon erwähnt, mit wie vielen Jahren hast du überhaupt mit dem Sport angefangen? Du hast erzählt, du hast noch einen Bruder, wahrscheinlich habt ihr zusammen irgendwie auch auf dem Hof oder wo auch immer. Erzähl mal ein bisschen.
Ja, also angefangen hatte ich ja zunächst mit Fußball, wie denke ich mal doch die meisten.
Ja.
Hatte da ja auch am Fischerweg den Sportplatz gleich gegenüber, sodass sich das dann auch angeboten hat und hatte auch sehr viel Spaß am Fußball. Jedoch hatte ich dann hier und da mal eine Verletzung und das kam dann dazwischen, sodass ich dann auch eine Zeit lang nicht mehr spielen konnte. Und mein Bruder hatte dann aber auch angefangen, auch mit Fußball gespielt. Und dann kam ich dann aber doch irgendwie zum Tischtennis tatsächlich.
Weil zu viele Fußball gespielt haben.
Vielleicht auch. aber eben auch dadurch, dass ich dann nicht mehr so richtig spielen konnte und dann mit Schmerzen. Und dann soll die Leidenschaft dann ja auch nicht so weit gehen, dass man dann nachher irgendwo zurücksteckt. Und dann habe ich aber die neue Leidenschaft mit Tischtennis hergefunden. Tatsächlich auch durch die Schule. Mhm. Und eben aber auch durch meine Familie, weil da eben auch schon von Opa an Tischtennis gespielt wurde.
Das heißt, Schule hast du jetzt kurz angerissen. Mhm. An welcher Schule warst du? Gab es da Tischtennisunterricht oder irgendwelche Kooperationen mit dem GSC? Wie lief das?
Das lief so. Also zunächst war ich an der Grundschule, an der Castingschule hier in Güstrow. War dann 2 Jahre auf der Inselseeschule und gelang dann zum John-Brinkmann-Gymnasium mit der 7. Klasse. Und da war es so, dass es die Jugend trainiert für Olympia-Sparte gab. Und da konnte man sich ja in sämtlichen Sportarten, sei es jetzt Volleyball, aber auch Fußball hatte ich damit gemacht. Und dann aber auch Tischtennis, wo ich durch meine Erfahrung, sag ich mal, mit meiner Familie und so, wenn man ein bisschen gespielt hatte, auch nicht ganz so schlecht war.
Das heißt, ihr habt zu Hause eine Platte?
Wir hatten tatsächlich keine.
Oh.
Aber hier und da gab sich immer mal dann die Möglichkeit, dass man mal spielen konnte.
Ja.
Und da haben wir es dann geschafft, dass wir einige Leute waren, die ganz gut waren, auch schon im Verein hier beim GSC waren. Und da waren wir dann erst im Landesentscheid, also sprich aus MV, das war in Rostock, und haben da sogar auch die großen Schulen aus Rostock, Stralsund etc. bezwingen können und uns qualifiziert fürs Bundesfinale in Berlin.
Aber ihr habt sowohl, das muss man vielleicht für unsere Zuschauer sagen, die vielleicht noch nicht so drin sind, aber auch wenn wir nachher noch dazu kommen, sowohl im Einzel als auch im Doppel, oder habt ihr da nur einzeln gespielt in der Schulolympiade?
Da war das so, dass es auch den Mannschaftsbetrieb abgezielt war. So wie es jetzt später, da komme ich ja nochmal zu unserem Spielbetrieb.
Genau.
Da waren wir dann zu 6 in einer Mannschaft, wo dann ja jeder seine Einzel gespielt hat, aber auch dann mal ein Doppel. Und das ein gewonnenes Einzel brachte dann einen Punkt und bei 10 Punkten hatte das Team dann gewonnen.
Ah.
Genau, und so hatte das funktioniert. Und in Berlin allerdings war es natürlich eine sehr schöne Erfahrung, da auch im Hotel sein zu können und eben aber gegen die richtig Guten aus dem ganzen Bund aus ganz Deutschland zu spielen. Unter anderem auch dann so eine, ja, der Landeskader nannte sich das, wo dann aus
Hannover... Timo Boll-Verschnitte.
Ja, genau, die jungen Timo Bolls. Und da habe ich aber so ein bisschen die Begeisterung gefasst, was so möglich ist überhaupt mit dem Ball an der Platte. Und das so gesehen und war beeindruckt. Und so fing es dann an, dass ich dann zum Training gegangen bin und das gemacht habe auch, ja.
Okay. Das heißt, du hast ganz klassisch dann auch, weil du ja beim Fußball schon beim GSC warst, dich einfach nur umgemeldet. Ich wechsle jetzt von Sparte Fußball zum Sparte Tischtennis, hast einen entsprechenden Ansprechpartner angerufen, Trainingszeiten.
Genau.
Wenn ich das jetzt richtig weiß, Dienstags und Freitags oder Montags und Freitags?
Montags und Freitags, Montags genau und Freitags. Sind die Herren und mittwochs auch noch die Jugend.
Okay.
Wo ich dann jetzt ja später auch mit involviert war. Ja. So sind unsere Zeiten.
Ja, und ihr seid in der Werner Seelenbinder Straße.
Richtig.
Das ist die Sporthalle von der Inselseeschule.
Genau.
Da trefft ihr euch immer. Und ich weiß, ich kann mich von damals noch daran erinnern, man ist zum Training gekommen. Es gab immer viele, die haben sich davor gedrückt, rechtzeitig vorm Training zu kommen, weil sie ja ansonsten immer helfen mussten, die Banden mit aufzubauen und die alten Platten alle hinzustellen. Ich weiß ja nicht, wie viele Platten habt ihr denn da? Wie viel wird aufgebaut? Wie viel sind es überhaupt beim Tischtennis? Ich weiß ja auch nicht, inwieweit du das so überblickst.
Ja, doch, ganz gut. Da bin ich jetzt auch so ein bisschen mit involviert, so in der Organisation der Abteilung, zusammen mit dem neuen Abteilungsleiter Matthias Hackbart.
Genau, Matthias.
Ja, den ich auch gerne grüße an der Stelle. Ja, mit dem zusammen bewirken wir da gerade doch einiges, sodass auch immer mehr zum Tischtennis kommen. Mhm. Also wir haben da gerade echt einen krassen Zuwachs an Leuten, sowohl in der Hobbysparte als auch dann in denen, die dann aktiv im Amateursport mitwirken wollen.
Ja.
Aber um nochmal darauf zurückzukommen, auf das Aufbauen, das ist tatsächlich auch immer noch so, dass dann doch hier und da welche später kommen wollen, die dann auch noch später zwar abbauen müssen, aber da sind sie meist auch schon weg. Ja, das ist natürlich sehr nett.
Die später kommen wollen, früher gehen. Ja,
ja. Nee, aber wir haben doch die Möglichkeit, tatsächlich diese ganze doch recht große Halle, die ja auch viel genutzt wird, sei es von den Volleyballern von unserem GSC, als auch Badminton etc. Und da können wir die ganze Halle voll machen mit 16 Platten sind das.
Wahnsinn.
Die auch tatsächlich, also ich würde meinen, doch des Öfteren, gerade am Freitag, wenn vorher Jugendtraining ist und nach, also einen späteren Abend dann die Herren bzw. der Erwachsenenspielbetrieb ist, dass da die Halle auch voll ist, ja.
Weil ich vergleiche das jetzt nämlich gerne mit den Erfahrungen, die ich so damals gemacht habe.
Ja.
Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, immer wenn wir in die Halle reingegangen sind, und ich muss betonen, die Halle war damals noch nicht in dem Zustand, in dem sie heute ist. Sie wurde ja schon mal renoviert. Ne?
Ja.
Wir hatten damals auch so einen Parkettboden, der war abgelatscht, so wie in der alten Sport- und Kongresshalle. Die Sport- und Kongresshalle hat ja auch schon einen neuen Boden.
Genau.
Und ich weiß, wenn wir immer alle Platten aufgebaut haben, ich glaube, wir hatten 8 Platten. Also wir hatten immer so 2 Reihen, immer 4 nebeneinander,
ja.
dann 2 Reihen gehabt und dann waren das 8 Platten. Da mussten dann entsprechend die Absperrungen immer gestellt werden.
Genau.
Die sind ja, ich weiß gar nicht, wie hoch sind die?
So ein Meter, würde ich sagen.
Ein Meter.
Ne, dass die Bälle dann, dass man nicht zu weit laufen muss bei der großen Halle gerade.
Genau.
Ja, aber wie du schon angesprochen hast, die ist natürlich top renoviert. Also da sind wir auch jedes Mal froh und auch immer die Gäste, wenn die aus anderen Vereinen immer bei uns spielen, ja, Kompliment kriegen wir dann auch oft, dass denn wir eine schöne Halle haben und auch schöne Sanitäranlagen etc.
Ja.
Das ja, kriegt die Stadt gut hin, kann man sagen.
Was für Platten habt ihr? Habt ihr noch so eine Gewo-Platten?
Ja, wir haben einige. Das sammelt sich ja so ein bisschen über die Jahre an.
Genau.
Kommen immer mal ein paar neue dazu, denn meistens sind von Gewo und auch die Netze. Und aber da sind wir eigentlich sogar ganz gut aufgestellt, dass wir da auch ein gutes Equipment bieten können.
Ich wollte gerade sagen, also qualitätsmäßig kenne ich mich da selbst auch gar nicht mehr so aus, aber ich sage jetzt mal vor unsere Laien, die zuhören oder zuschauen, Gewo ist ja so einer der großen Hersteller. Ich weiß
Richtig.
Nicht, Jola ist so ein Hersteller für Bälle und Schläger.
Genau.
Gewo macht Platten und Schläger.
Ja.
Und wahrscheinlich auch noch Outfit.
Und Kleidung etc.
Genau,
da sind die Marken ja mittlerweile alle breit aufgestellt.
Was gibt es da noch? Das will meinetwegen so mal die größten 3 oder 4, dass man mal was gehört hat. Weil ich weiß, wenn man jetzt so durch ein Famila oder durch ein Rewe rennt.
Dann sieht man eigentlich nichts mehr.
Butterfly gibt es mit.
Genau, das wollte ich gerade sagen.
Und Schildkröte.
Ja.
Schildkröte und Butterfly doch. Guck mal, jetzt.
Und Butterfly jetzt ist auch die größte und auch, ja, ich würde sogar fast sagen, ohne jetzt Werbung zu machen, die beste Marke, weil die hat doch schon jahrelang Bestand und so wie Timo Boll, der da auch als Markenbotschafter auftritt, da haben sie doch ein echt gutes Image.
Aber ist Butterfly ausschließlich Schläger und Belege?
Hauptsächlich würde ich sagen. Also Butterfly ist echt beliebt, was Schläger und Belege angeht.
Ja.
Aber die machen natürlich dann auch Platten, also aber Tische.
Auch, okay.
Und Absperrung, alles eigentlich. Ne, okay. Da
ja gut, aber bevor ich jetzt in diese Details von Schläger und Belege alles reingehe, da können wir gerne nachher nochmal ein bisschen ausufern. Für die, die zu Hause eine Platte haben oder irgendwo mal auf dem Campingplatz diese Steinplatten haben, da ja. Immer so ein bisschen chinesisch spielen, genau, das ja. Ist ja so dieses Typische, was man vielleicht auch aus der Schule kennt. Erzähl uns doch mal ganz, ganz kurz abgebrochen mal was zu dem Regelwerk. Wie kann man spielen? Wie wird gespielt? Worauf muss man achten? Hm. Worauf sollten die Leute vielleicht jetzt im Sommer, wenn sie im Garten oder zu Hause anfangen, den Sport für sich zu entdecken, vielleicht schon achten?
Ja, da gibt es tatsächlich eine Menge. Es wird oft unterschätzt. Das habe ich auch öfter mal, wenn dann welche neu beim Training sind. Die will man natürlich auch nicht gleich mit dem Regelwerk vergraulen, da es ja doch einige Sachen zu beachten gibt.
Richtig.
Aber ja, auch angefangen schon mit der Angabe gibt es eben schon viel zu beachten. Natürlich wird das, ich sag mal, bei uns jetzt im Spielbetrieb in den Kreisligen auch hier und da nicht ganz so eng gesehen.
Okay.
Da wird es oft nur angesprochen, wenn es dann wirklich stört. Aber da sind zum Beispiel nur kleine Details wie, dass die Hand muss offen sein, wenn der Ball hochgeworfen wird.
Also keine verdeckte Angabe, so heißt
richtig.
Es genau.
Dass der Gegner das eben auch sieht. Die Angabe muss auch über dem Tisch angeworfen werden und auch wichtig hinter dem Tisch.
Okay.
Machen auch einige, dass sie dann sich so über den Tisch lehnen und da dann anfangen.
Ja.
Und die Angabe muss auch 15 cm hochgeworfen werden mindestens.
Oh Gott, nee, das kenne ich noch nicht. Ja.
Das ist auch, und das wird auch tatsächlich, wie man es beim Fußball mit dem Videobeweis kennt, wird bei den Profis beim Tischtennis auch tatsächlich Maß angelegt, wenn da mal eine Angabe vielleicht zu flach geworfen wurde.
Ach, guck an.
Und das wird dann alles per Videotechnik nachgemessen und geprüft, ja. Ja.
Das diagonale Anschlagen, ist das auch noch Zwang?
Das ist tatsächlich nur im Doppel der Zwang.
Nur im Doppel, okay.
Und im Einzel ist da von Anfang an freie Wahl, von wo man nach wo. Deswegen ist es auch eben unheimlich umfangreich,
ja.
Was man da so im Repertoire haben kann, was Angaben angeht, verschiedene Schnittarten auf verschiedene Stellen, weit, lang oder nochmal ganz kurz.
Ja.
Ne? Und ja, die Sätze gehen dann immer so bis 11. Außer es kommt eben dazu, dass es dann zum Stand von 10-10 kommt und dann müssen immer ja 2 Punkte Abstand eingehalten werden, um dann den Satz auch gewinnen zu können. Ja.
Genau.
Und dann ist es üblich, 3 Gewinnsätze zu spielen. Ne? Also wer dann die 3 Sätze hat, ob es dann gleich ein 3-0 wird oder ein 3-2 dann nur, wird sich ja dann zeigen.
Mhm.
Bei den Profis und auch bei den höheren Turnieren bei uns ist es dann sogar üblich, auch 4 Gewinnsätze zu spielen, damit es dann nochmal
eindeutiger.
Genau, knapper wird und dann aber eben der wirklich Bessere dann auch gewinnt.
Ja.
Weil umso länger die Distanz ist, umso weniger hat man dann vielleicht mal Glück, dass der Ball an die Kante fliegt, ans Netz, sodass man nicht mehr rankommt. Ja.
Okay. Muss ich irgendwas beachten? Wir haben jetzt mal so eine Standardplatte, sei das eine Sponeta-Platte, die ich mir aus dem Baumarkt hole oder was auch immer. Spielt die Netzhöhe eine Rolle? Muss das speziell gespannt sein? Muss man da was beachten?
Ja, tatsächlich schon. Da wird auch viel und sehr darauf geachtet bei uns im Spielbetrieb, weil es doch eben dann zu Unterschieden kommen kann, wenn das Netz vielleicht nicht so doll gespannt ist, dass dann der Ball eher hängen bleibt und vielleicht nicht gar nicht so richtig abspringt und gleich schon kurz hinter dem Netz aufkommt, sodass der Gegenspieler eigentlich keine Chance mehr dran zu kommen.
Das heißt, das Ding muss richtig hart gespannt sein.
Das muss schön auf Spannung sein, genau, ja. Am besten so gut es geht. Und ja. Und dann müssen tatsächlich genau 15,25 cm die Höhe betragen.
15,25, na, wer das sich ausgedacht hat, der hat heute einen Orden gekriegt wahrscheinlich.
Und lustigerweise sind die Schläger meist auch genau in der Breite, so wie die Netzhöhe auch ist.
Ach so, werden das genauso produziert, dass die...
Ungefähr, es gibt da immer mal ein paar Abweichungen, deshalb gibt es auch die sogenannte Netzlehre, wo dann auch genau diese Höhe eben mit gemessen wird. Das ist auch immer die erste Handlung, die ich dann beim Training vollziehe, dass ich immer mal durchgehe mit der Netzlehre und schaue, dass auch wirklich alle Netze gleich hoch sind. Weil
ich würde sagen, ich kenne das von früher, sieht ähnlich aus wie eine Stimmgabel.
Genau.
Das ist so quasi, das legt man da oben drüber und dann
jawohl.
Muss das genau bündig sein. Ne?
Perfekt
ja,
erklärt.
Kann ich mich noch daran erinnern. Lange, ja. Lange ist her und ich sage jetzt mal, einfach nur mal um diesen einen vorzugreifen, Michael Giebig, er spielt ja auch noch bei euch. Er versucht es immer wieder, mich zu euch zu bringen, aber... Zeitlich ist es halt sehr, sehr eng gestreckt. Vielleicht komme ich mal zu einem spartanischen Training einfach mal dazu.
Aber ja, gerne.
Mehr kann ich euch da auch nicht anbieten.
Ja.
Wie ist es? Wann beginnt die Saison? Hat die einen klassischen Start? Hat die ein klassisches Ende? Habt ihr eine Sommersaison, Wintersaison? Wie ist das da bei euch?
Das ist eine gute Frage. Und zwar ist es jetzt so, dass die Saisons vorbei sind. Sprich, wir hatten jetzt vor circa 3-4 Wochen unser letztes Saisonspiel. Und das gilt aber auch für alle Mannschaften, dass die jetzt so im Frühling dann im April die letzten Spiele haben. Mhm. Und dann geht es auch erst wieder im August los. Also echt große Sommerpause. Und das ist dann allerdings die Punktspielsaison. Bedeutet, wir haben ja derzeit bei uns in Güstrow 3 Mannschaften, die aktiv im Erwachsenenbetrieb teilnehmen.
Ja.
Und auch eine Jugendmannschaft neuerdings. Die
also 4 Mannschaften.
Genau. Gut, ja. Was sich sogar zum nächsten Jahr ändern wird, da melden wir sogar noch 2 neue Mannschaften dazu.
Also 6 insgesamt.
Dann wären es sogar 6 insgesamt, ja. Und da ist es dann eben so, die machen als Mannschaft ihre Punktspiele. Also sprich am Anfang dann 2 Doppel und dann werden die Einzel gespielt, dass jeder dann mal gegen fast jeden von den Gegnern dran ist.
Ja.
Außer es ergibt sich eben, dass eine Mannschaft vielleicht sehr stark ist und dann eben schon gleich mit entweder 10-0 oder einem anderen hohen Ergebnis schon das Spiel beendet und für sich entscheiden kann. Und ja, diese Saison beginnt dann erst wieder im August, sodass dann nachher vielleicht es auch nicht ganz so heiß mehr ist.
Mhm.
Weil es ja dann jetzt doch bei Temperaturen gegen 30 Grad dann in der Halle doch etwas üppig wird. Und da bin ich tatsächlich auch so, dass ich hier sage, jetzt im Sommer, da trainiere ich auch nicht mehr ganz so viel. Da lege ich dann auch meine Sportarten so ein bisschen mehr nach draußen. Wobei, das war jetzt der Punktspielbetrieb, es gibt noch die Einzelturniere. Das heißt, das sind so Bezirks- oder Kreismeisterschaften. Also angefangen immer mit Kreismeisterschaften. Wenn man sich da gut schlägt, kommt man in den Bezirk.
Ja.
Und wenn man da dann auch nochmal gut ist,
in die Landesauswahl.
Bis zur Landesauswahl, zu den Landesmeisterschaften. Da durfte ich sogar auch einmal tatsächlich teilnehmen. Wobei ich da eigentlich gar nicht so richtig war, was das Niveau anging, weil da doch eben die Besten aus MV mit bei sind. Mhm. Ich kam dann durch Corona-Regelungen extra Plätze, weil welche krank wurden, noch wieder mit rein.
Durchgerutscht quasi.
Sozusagen, genau, aber es war trotzdem mal ein super Erlebnis. Und diese Turniere sind eben dann doch auch im Sommer, also ich habe jetzt auch Ende Mai nochmal ein wichtiges Ranglistenturnier, wo ich natürlich trotzdem auch irgendwo mein Können unter Beweis stellen will und im Training sein möchte. Ja, oder jetzt auch gerade am Samstag findet noch ein Osterturnier statt in Parchim, was tatsächlich immer sehr stark besucht wird. Also
Osterturnier heißt aber ausschließlich für Vereinsmitglieder oder können da auch irgendwelche Zuschauer oder Interessierte hinkommen?
Das wird ausgerichtet vom Sportclub Parchim, die auch eben einen sehr guten Tischtennisverein haben. Und da ist es so, die laden dann eben alle Vereine in ganz Deutschland recht herzlich ein, dass man teilnehmen kann und haben auch, soweit ich weiß, jetzt mittlerweile Teilnehmerbegrenzung von von der Höhe von 200 Teilnehmern. Also da muss man sich immer ranhalten. Habe ich auch getan, damit ich mich noch anmelden konnte. Und da sind dann, ich habe jetzt schon mal reingeschaut in die Liste, da kommen die Tischtennisspieler aus Düsseldorf, aus Fürstenwalde, aus Hamburg und sonst wo. Also
ein richtiges Netzwerktreffen von Tischtennisspielern.
Das ist wirklich so, das kann man sagen, ja.
Wahnsinn.
Und dann eben auch in vielen unterschiedlichen Klassen. Also das wird immer so ein bisschen nach Niveau eingeteilt, weil im Tischtennis ist es tatsächlich so, da gibt es eben große Unterschiede vom Niveau. Gemessen wird das an so einem genannten Tischtennis-Rating, gibt's. Ich weiß nicht, wie es bei dir damals, da gab es das glaube ich noch nicht.
Da gab es das glaube ich noch nicht, nee.
Und da ist es wirklich so, man entwickelt durch diese Turniere, die gewertet werden, so ein gewisses Rating, was dann so eine Spielstärke zeigt. Natürlich sagt das auch nicht immer alles. Ne? Es kann ja trotzdem immer einer, der vielleicht wenig Punkte hat, gegen einen, der viel Punkte hat, gewinnen.
Ja, aber Ende sind es Zahlen.
Am Ende sind es Zahlen, das ist so. Und der Quervergleich hinkt immer, das ist so. Aber das ist eben ganz cool gemacht, um dann doch so ein bisschen die Spannung reinzubringen eben. Ne? Da gibt es A, B und C. Mhm. Da starte ich jetzt dieses Jahr im B-Turnier, um da auch mal gegen wirklich gute Leute zu spielen. Und da ist immer Action dabei und man ist dann den ganzen Ostersamstag mit beschäftigt.
Für unsere Außenstehende, einfach weil, du hast ja jetzt auch so ein bisschen mal erzählt, Bezirk, Landesmeisterschaften oder beziehungsweise Landesauswahl. Der Außenstehende guckt sich das an und denkt sich, da stehen halt 2 Hansels an so einer Platte und spielen halt einen Ball hin und her. Das kann ja eigentlich nicht so anstrengend sein. Wie würdest du das beurteilen? Was ist das Anstrengendste am Tischtennisspielen? Und was fordert da wirklich?
Ja, das ist eine interessante Frage, weil ich das auch öfter mal höre, so, spielst Tischtennis, naja, ich mache so eher was, wo ich dann ins Schwitzen komme oder so,
ja,
was
ja.
Ich dann immer leicht lächle, weil, also ich habe selber ja einige Jahre Fußball gespielt und bin auch selber noch begeisterter Fußballzuschauer, aber tatsächlich ist es beim Tischtennis so, dass es diese Mischung ist, also man kann natürlich jeden Sport irgendwo locker machen, ne, man kann sich ja auch abends an der Platte beim Bierchen treffen und dann locker eine Runde spielen.
Klar.
Sicherlich wird man da jetzt nicht gerade doll beansprucht. Aber wenn man dann eben doch in die Turniere oder auch Punktspiele schaut, wo dann ein ordentliches Niveau auch stattfindet, dann sieht man auch umso mehr die athletischen Leute, die dann auch einen Vorteil haben, dadurch, dass sie zum Beispiel mehr in die Knie gehen. Also man ist gerade im Profibereich, man versucht natürlich, so wie ich jetzt auch, das umso mehr schon zu machen wie die Profis, dass man dann eben echt in die Knie geht, wie in die Hocke, um dann auch eine volle Körperspannung aufzubauen, dass man dann eben den Ball optimal treffen kann. Und auch eben, man muss, das ist das Schwierigste, würde ich sagen, am Tischtennis, die ganze Kraft, die man hat, muss man ja auf diesen kleinen Ball
fokussieren
und den Ball eben auch perfekt treffen. Wo es sogar, ich habe mir auch im Vorhinein nochmal ein paar Fakten angeschaut tatsächlich. Also die besten Spieler vom Tischtennis schaffen es in diesen kleinen Ball 10.000 Umdrehungen die Minute reinzubringen. Also das bedeutet, bei Formel 1 sind es so 20.000 Umdrehungen, die da der Motor hat. Und mit der Menschenkraft schafft man das aber, wenn man diesen Ball ganz dünn berührt. Und diese Kraft muss man aber auf diesen
einzelnen
Millimeter konzentrieren. Und das ist eben auch die Sache, diese Konzentration, die auch dahinter steckt, verbunden eben doch mit diesem in der Hocke sein und immer sich nach rechts und links zu tippeln in einer echt hohen Schnelligkeit.
Ich wollte gerade sagen, dann haben wir noch diesen Wechsel von der Vorhand zur Rückhand, je nachdem, welche Seite man spielt. Und ich denke mal, dieses Tippeln, das, was du meinst, so von wegen, je nachdem, wo der Ball ankommt, man muss ja immer sich nach rechts und nach links bewegen. Es sei denn, man kommt, und da würde ich jetzt nämlich mal diesen Topspin für unsere Zuschauer nochmal erwähnen, in diese Situation, einer greift halt richtig an und der andere geht in diese Blocksituation an.
Ja.
Würde ich ja mal behaupten, auf einem Profi- oder auf einem Amateurniveau ist es ja dann wirklich so, der Blocker wechselt weiter weg von der Platte, ist da ständig am Hin- und Herrennen, um den geschlagenen Ball immer wieder zurückzuschlagen.
Ja.
Und der da vorne steht und seine Topspins auf der Vorhand oder auf der Rückhand zimmert, das ist ja Schnellkraft, das ist ruckartig.
Ja.
Und das muss man ja stellenweise, wenn man da irgendwelche YouTube-Videos oder Instagram-Videos anguckt, 20, 30 Ballwechsel zugucken. Also.
So ist das. Das geht schon ordentlich dann an die Knochen. Also man merkt auch, wenn man so einen Turniertag hat oder gerade auch so einen Ranglistenturniere, wo man mitunter 10, 12 Spiele nacheinander hat, auf höchstem Niveau und immer konzentriert sein muss, nahezu sogar ohne Pause, kommt man auch echt an seine Grenzen. Also das... Ich laufe auch immer mal ganz gerne in meiner Freizeit oder so und natürlich ist es eine andere Art von Ausdauer, aber gerade mit dieser Konzentration, die man auch nicht immer aufrechterhalten kann, das ist einfach so, es ist doch auch sehr fordernd dann eben für einen.
Jetzt hast du erzählt, da kommen so 10.000 Umdrehungen pro Minute, ne? Also das ist dieses Anschneiden des Balles. So, jetzt sind wir wieder in der Chinesisch-Runde, da treffen sich 10 Leute in ihrer Freizeit und haben eine Platte stehen.
Ja.
Und dann gibt es den einen, der sagt, ah Mensch, du kannst ja eh nur gewinnen, wenn du immer nur so scheiße den Ball anschneidest. Das macht ja gar keinen Spaß, mit dir zu spielen.
Ja.
Hättest du da jetzt ganz spontan einen Tipp an die Leute, unabhängig, was sie da jetzt für einen Schläger in der Hand halten oder irgendwie, wenn du jetzt sagst so von mir, ja, wenn ihr so eine Leute in der Gruppe habt, die da so halt ein bisschen was können, was können die da tatsächlich als Halbleihe dann ausrichten, um gegen so eine geschnittenen Bälle ein bisschen angehen zu können?
Ja, erstmal ist ja auch sehr unbeliebt die Angabe mit Unterschnitt.
Ja, weil er sonst sofort ins Netz geht.
Genau, das ist eben der Klassiker, der eine Spieler macht, sei es ja beim Chinesisch oder woanders,
genau,
eine Unterschnittangabe, der andere möchte einfach nur gerade gegen den Ball gehen und der fällt einfach direkt ins Netz. Da kann ich nur den Tipp geben, das muss man halt auch ein, zwei Mal probieren, damit das überhaupt so für ein Denken her auch klar ist, dass wenn der Ball diesen Schnitt hat, dass man den dann hochheben muss. Ne? Und das wäre vielleicht schon der erste Tipp, dass man dann den Ball so etwas anheben muss, um dann den Schnitt mitzunehmen und den übers Netz zu drücken.
Das heißt, man kann die Kelle, Schläger, ich weiß gar nicht, früher wurde uns immer gesagt, Kellen hat der Maurer.
Genau, oder in der Küche.
Oder in der Küche.
Das ist auch so.
Also man muss den Schläger quasi anschrägen, um den Ball, so wie du sagst, heben zu können.
Genau, so ist das. Man muss dann richtig unter den Ball gehen, den etwas hochheben. Und genau dieses Schräge findet man dann auch wieder, wenn man einen Angriffsschlag machen möchte. Wie du schon bereits gesagt hast, den Topspin. Da ist es eben auch wichtig, dass man jetzt nicht mit dem geraden Schläger gegengeht, dann ist nahezu kein Spin drin.
Ja.
Sondern da ist wieder dieses Anschrägen wichtig. Und dass man dann den Ball eben ganz dünn trifft, um ihn dann so gefühlt übers Netz einfach zu tragen, genau, und zu streicheln. Ja, wo dann eben auch super viel Schnitt reinkommen kann, was dann auch unangenehm werden kann vom Gegner.
Mir wurde früher von Frank Breitzer, falls er zuhört oder irgendwann nochmal zuhört, immer beigebracht, Scheibenwischerbewegung. Ja. Ich weiß nicht, ob das heutzutage auch noch immer mit der Begrifflichkeit weitergegeben wird an die Kinder.
Ja, so ein bisschen ist das noch so. Also ich habe ja auch bei ihm sogar gelernt, meine ersten Schläge. Und da war auch gerade bei der Rückhand dieser Scheibenwischer, beziehungsweise was wir jetzt oft immer sagen, ist wie einfach eine Frisbee-Scheibe. Dass man, als wenn man eine Frisbee-Scheibe in der Hand hat, dieses Schnelle aus dem Handgelenk, die Kraft eben nur nutzen, um dann den Ball auch wieder diesen Schnitt mitzugeben, diesen Topspin, damit er dann übers Netz gelangt.
Ja, ist eine schöne Parallele. Wäre ich nie drauf gekommen, klar. Frisbee-Scheibe werfe ich ganz genauso, ja.
Genau.
Ist richtig. Von daher. Wie viele seid ihr? Du hast vorhin von 3 Männermannschaften, einer Kindermannschaft erzählt.
Mhm.
Eine Männermannschaft besteht aus wie vielen Spielern?
Also im Normalfall sind es eigentlich 4 Spieler, die spielen.
4?
Aber es ist natürlich so, man braucht Ersatzspieler oder es sind manche, die da nur gelegentlich mal mitspielen wollen. Und dadurch ergibt sich das, dass wir gerade so um die 30 bis 40 sogar mittlerweile aktive Mannschaftsspieler gemeldet haben. Ne? Und das verlagert sich eben so nach unten, dass dann in der dritten Mannschaft wahnsinnig viele Spieler gemeldet sind, die dann aber auch jederzeit eben nach oben mal mit aushelfen können. Und in der Jugend ist es auch so, dass wir da wird dann auch mit 4 Spielern gespielt und da sind wir mittlerweile sogar auch schon bei, ich möchte sagen, so 9, 10 Jugendspieler und Spielerinnen, die da auch echt gut spielen und eben wo man mit der Breite, also man braucht immer zwar nur diese 4 Spieler, aber man kann eben gut durchwechseln und jeder spielt dann mal mit und das passt trotzdem super.
Ja.
Und insgesamt sind wir mittlerweile sogar 120 Mitglieder bei uns.
Insgesamt?
Beim Tischtennis.
Das hört sich erstmal dafür, dass du sagst, 16 Platten nach sehr, sehr vielen Spielern an. Also wie ist es beim Training selbst? Also ich komme jetzt gleich nochmal auf den Anteil jungen Mädchen, aber ihr habt jetzt ein Training, nehmen wir mal den Montag. Das sind dann wahrscheinlich nur die Erwachsenen.
Richtig.
Sind absolut jede Platten belegt und es sitzen welche und warten, dass eine Platte frei wird? Oder ist es eher andersrum, dass auch Platten frei sind während des Trainings?
Na, tatsächlich ist es so, also dass wirklich welche sitzen und nichts machen, wird natürlich auch vermieden, sodass das einfach gar nicht kommt.
Ja.
Denn man kann ja auch dann doppelt spielen. Aber auch so haben wir gar nicht so das Problem, weil dadurch, dass immer mal welche denn da sind und welche nicht und viele, die denn da Mitglieder sind, kommen dann auch nur einige Male im Jahr vorbei, so ist es denn doch so, dass es eine gute Mischung ist zwischen doch genug Leuten, dass da viele Spiele entstehen und auch jeder mal gegen wen anders spielen kann.
Ja, die Abwechslung macht's.
Genau, die Abwechslung ist eben wichtig, dass man nicht immer die gleichen denn da hat. Aber trotzdem ist eigentlich jeder, der dann vorbeikommt, kann spielen. Jeder ist auch willkommen, sodass man das immer irgendwie hinkriegt, dass man da alle mit bei hat.
Ja. Und das wäre jetzt nämlich die nächste Frage, so dieser Vergleich Jungen und Mädchen. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als ich damals gespielt habe, da hatten wir nur 2 Mädels dabei und wir waren, ich weiß nicht, 10, 12, 15 Jungs.
Ja.
Wie ist der Anteil heute? Hat sich das schon so ein bisschen ausgeglichen? Wie siehst du das? Wie beobachtest du das?
Ja, erstmal noch vorweg, was ich dazu ganz gut sagen kann, ist, dass ich ja jetzt mittlerweile seitdem ich jetzt da mein Studium mache, auch mit Jugendtrainer bin, mit Matthias zusammen.
Okay.
Dass wir uns das so ein bisschen teilen und wöchentlich dann abwechseln. Und da ist es jetzt sogar so, also als ich angefangen hatte, war es auch noch weniger, dass weniger Mädels bei waren.
Ja.
Aber als Isabel, auch liebe Grüße an der Stelle, mit angefangen hatte und auch dann eben mit den paar Jungs da aus ihrer Klasse waren das zum Teil oder so Kumpels, hat sie sich da echt gut zurechtgefunden und das war eben dann auch gut, falls dann mal hier und da neue Mädels vorbeigucken wollten, dass die dann auch gleich jemanden haben da, dass sich das so ein bisschen besser verknüpfen kann.
Ja, richtig.
Und mittlerweile ist es doch so, dass wir 4, 5 Mädels insgesamt haben und davon sind auch zwei gerade ja aktiv auch in den Jugendmannschaften. Und eine davon, Enya, ist sogar mittlerweile auch schon im Erwachsenenbetrieb hier und da mit bei und hat auch schon da super Spiele gemacht und sogar auch schon Punkte geholt.
Ja, das klingt ausbaufähig, dass da quasi noch mehr Mädels kommen können. Also,
jawohl.
So habe ich es jetzt erstmal verstanden. Ihr würdet euch wahrscheinlich freuen, wenn noch mal ein paar Mädels mehr dazukommen.
Genau, und das ist aber auch im ganzen Sport hier und da so. Natürlich in Rostock, die haben natürlich auch ganze Damenmannschaften und auch Mädelsmannschaften, die dann spielen. Das kann natürlich sonst ein anderer Verein wie wir nicht wirklich leisten. Deswegen immer gerne vorbeikommen. Da finden sich ja hoffentlich doch noch ein, zwei, sodass man da auch die Mädels untereinander immer noch ein bisschen besser trainieren können. Und was dann auch so ist eben, also zum Beispiel Isabel hat auch, dadurch, dass sie jetzt auch schon einige Jahre bei uns ist, im letzten Jahr in den Jugendmeisterschaften, Landesmeisterschaften, in Anklam war das, einen super zweiten Platz geholt.
Wow.
Und da an der Stelle nochmal Glückwunsch. Und das hat sie eben jetzt durch ihre einigen Jahre dann doch bei uns gutes Training geschafft und dass sie eben da die Konkurrenz sogar aus Rostock hier und da noch die Stirn bieten konnte, ja.
Und da muss man ja auch sagen, es ist ja zum einen die Motivation für einen selbst, dass man sich ein Ziel setzt, das man erreichen möchte. Wenn da ein Pokal oder eine Medaille bei rumkommt, ist es ja auch super.
Ja.
Aber ich sage jetzt mal, der soziale Aspekt ist dann natürlich auch nochmal eine wichtige Rolle, wenn da eben, ich will jetzt nicht so sehr auf den Mädels rumreiten, aber gerade weil es ja eben dann doch ähnlich wie beim Fußball wahrscheinlich doch männerdominiert ist, wenn sich da dann auch Freundschaften bilden.
Ja.
Ne? Also das stelle ich mir dann doch sehr unterstützend vor. Dann hat man gemeinsame Ziele, kann gemeinsam wahrscheinlich auch noch ein bisschen besser arbeiten, weil ich denke mal, klar, die Motorik wird jetzt nicht groß unterschiedlich sein, aber es wird ja sicherlich schon einen Unterschied machen, wenn ein Mädchen einem Mädchen hilft, als wenn jetzt meinetwegen halt dann der Junge, dann sind vielleicht doch nochmal hier und da so Berührungsängste und man muss vielleicht dann doch nochmal ein bisschen vorsichtiger sein, spielt sicherlich mal hier und da immer nochmal eine kleine Rolle.
Das ist so. Und gerade, du hattest es ja auch angesprochen, so von den motorischen Sachen oder auch von der Kraft her. Es gibt natürlich Sportarten, wo dann doch der, ich sag mal, Herren- und Damenunterschied doch ganz schön groß ist.
Okay.
Und da ist eben das Coole, dass das beim Tischtennis ziemlich verschwimmt. Natürlich spielt Kraft auch irgendwo eine Rolle, wie hart man zum Beispiel diesen Ball anschneiden kann.
Ja.
Aber gerade deswegen finde ich sogar, dass Damen-Tischtennis oder bei den Mädels bei uns, jetzt gerade war auch wieder die Kreisrangliste, wo ich als Trainer dabei sein konnte und den Mädels ein bisschen geholfen habe, ein bisschen gecoacht habe. Und wenn ich immer die sehe, wie die dann spielen, was die für einen schönen Ball spielen und da ist es so dieses schnelle Hin und Her, zack, zack, ohne viel zu schnippeln, dieses direkte Spiel, was eben viel besser aussieht und auch einfach trotzdem anspruchsvoll ist. Aber das sieht zum Beispiel da bei den Mädels besser sogar aus als bei den Herren, wo dann immer viel rumgeschnippelt wird, weil da eben diese ganze Kraft dann in diesem kleinen Ball ist.
Mhm.
Aber letztendlich, diese schönen Ballwechsel habe ich dann sogar mehr bei den Mädels gesehen. Ja.
Na, guck an. Ja, so hat halt jeder seine Stärken eben in unterschiedlichen Bereichen. Ne?
So ist das. Und was mir gerade auch nochmal so eingefallen ist zum Training, da ist eben auch das Coole beim Tischtennis. Erstmal haben wir jetzt jemanden sogar im Rollstuhl, der auch tatsächlich regelmäßig vorbeischaut und mitspielen kann.
Mhm.
Das finde ich natürlich auch super, dass wir das so ermöglichen können. Denn gerade im Rollstuhl ist es ja auch schwierig, eine Sportart zu finden, wo man dann doch auch Spaß hat. Und
Daten würde mir jetzt spontan einfallen.
Daten würde wahrscheinlich auch noch gehen, aber da ist es dann ja auch wieder doof, dass man ein bisschen tiefer ist. Und, aber ich meine, beim Tischtennis ist es ähnlich. Aber trotzdem kann man da auch gut spielen.
Ja.
Und Gleiches gilt auch für alt und jung. Also wir haben auch bei uns tatsächlich viele, die auch im hohen Alter noch echt gutes Tischtennis spielen und sich, das ist ja eben die Hauptsache, gut bewegen und dann auch fit bleiben, ne?
Und den Spaß am Spiel eben haben.
Genau, und so da können auch dann mal die Jugendspieler, die dann gerade neu sind, was Neues gelernt haben, dann sich gegen die Älteren bewähren, sodass da echt spannende Spiele auch bei rauskommen, ja.
Kann man denn definitiv auch sagen, dass die Alten aufgrund ihrer Erfahrung einfach ein Stück weit besser bleiben oder gibt es dann doch die jüngere Generation, die dann sagt, ihr könnt uns das Wasser nicht mehr bieten?
Tatsächlich ist es so, die Älteren haben natürlich immer noch ein paar Tricks auf Lager, sei es mit speziellen Schnittangaben oder einer ganz anderen Spielweise.
Ja.
Aber die Jugend holt schnell auf, das habe ich selber ja auch gemerkt. Also man macht stetig Fortschritte, bei den Älteren ja dann oft nicht mehr so, die dann sogar vielleicht noch etwas schwächer werden. Aber trotzdem ist dann irgendwann bei den Jüngeren das so, dass man vielleicht dann das einmal geschafft hat, den Älteren zu schlagen. Und meistens ist es auch so, dass das dann doch auch öfter vorkommt.
Okay.
Weil wenn man einmal das so ein bisschen geschafft hat, und dann ein paar Mittel dann doch mitbekommen hat im Spiel, was man gut machen kann, ja, dann ist irgendwann da der Punkt erreicht, dass dann doch die Jüngeren das Zepter übernehmen. Aber das ist ja auch, soll ja auch so sein.
Das soll ja auch so sein. Ich wollte gerade sagen, am Ende ist es irgendwo, die Generationen gehen weiter. Man will den Sport, man will die Erfahrung weitergeben. Man will natürlich auch irgendwo den Erfolg für den Verein haben. Und an der Stelle würde ich jetzt einfach mal, weil wir es auch aufgemacht haben, hier mal parallel nochmal versuchen, ein paar Bilder zu zeigen. Also entweder du traust dich, ansonsten übernehme ich über Kopf. Aber das sollte ja kein Problem sein. Wir haben zum einen hier mal ein paar Beiträge. Also das Ganze ist über Instagram, das nennt sich GSC09 Tischtennis, also für alle, die das draußen suchen und finden wollen. Ansonsten wird es die Links sicherlich auch über die GSC09 Webseite geben. Aber dort findet man euch. Ich weiß nicht, gibt es jemanden, der bei euch dafür verantwortlich ist, dass man auch weiß, dass da regelmäßig was kommt? Oder?
Das habe ich tatsächlich auch in die Hand genommen in der letzten Zeit. Ja, da ich ja auch so ein bisschen mit aufgewachsen bin mit Social Media, das denke ich ganz gut hinkriege. Sei es sowohl hier, dass ich immer mal so eine Spielankündigung mache. Aber auch so, dass wir von den Turnieren die einzelnen Bilder damit reinbringen.
Ja.
Und so ein bisschen zeigen wollen, was wir machen. Denn leider ist es so, dass in der Zeitung, die ja dann doch noch der ein oder andere liest und auch meine Oma dann immer mal sich freut, wenn sie da was sieht.
Zeitungsartikel zum Ausschneiden,
genau,
zum Wegkleben.
Ist aber leider weniger geworden, da... Ich weiß gar nicht, warum so wirklich, dass der nicht mehr so gefragt ist. Aber umso besser ist es, dass man sich einfach selber seine Plattform schaffen kann und eben hier solche Beiträge für alle dann ja zur Verfügung stellen kann oder auch Ergebnisse. Hier haben wir zum Beispiel unsere Jugendlandesmeisterschaft, die dann stattfand, was ja doch hier unten sieht man es.
Oh ja, ist eine große
Teilnehmer
Menge, ne?
Sind. Und hier oben sieht man auch nochmal Matthias, der da mit dabei war und als, ich sag mal, Cheftrainer, unsere Jungs und Mädels gut unterstützt hat.
Ja.
Und da hier oben sieht man auch nochmal bei so einem großen Turnieren, wie es eben dann zugeht in so einer Halle.
Wie es aufgebaut ist, genau.
Ja.
Ja, da fällt mir, wo ich das Bild sehe, auch direkt die Frage ein, gibt es einen definierten Platz um der Platte herum?
Tatsächlich,
du bist wahrscheinlich nicht. Tatsächlich nicht, sagst
du. Also das
du,
okay? Ist überall unterschiedlich und es gibt ja auch verschiedene Spielertypen, also manche, die dann so etwas verteidigen, die brauchen auch den Platz und da gibt es dann hier und da auch mal Beschwerden, wenn der dann hinten schon an der Bande steht oder die Bande umreißt, um noch an den Ball zu kommen.
Ja. Das ist ja ähnlich wie beim Volleyball, ne? Kommt so ein Angriffsschlag und du willst ihn verteidigen und der springt irgendwo hin.
Genau.
Und im Fernsehen sieht man das ja auch. Dann springen die da irgendwo rüber und reißen da irgendwas weg. Also das ist hier dann tatsächlich auch so. Es kann durchaus passieren, dass dann da einer irgendwo hinspringt, um den Ball zu retten.
Das ist so. Und ich selber bin eher so der Spieler, der versucht tischnah die Angriffe zu landen und da die Punkte zu erzielen.
Ja.
Aber natürlich, ab und zu kriegt man mal einen nicht ganz, geht dann ein Stück weiter nach hinten, dann kommt der nächste raufgedonnert, man muss immer weiter hinten arbeiten, aber oft wird drauf geachtet und der Platz ist dann auch wirklich ausreichend. Ja. Gerade in so einem Turnier wie hier sieht man, dass dann da doch gut Platz ist.
Ja.
Genau. Auch für die, die vielleicht mal vorbeischauen wollen, habe ich hier auch mal so ein kleines Bild, wo dann doch alles Wichtige drinne steht.
Mhm.
Also da sind auch alle herzlich eingeladen, gerne mal vorbeizukommen und mal reinzuschauen. Da ist auch, wie wir schon angesprochen hatten, egal ob alt oder jung, da ist wirklich jeder willkommen. Und wir bemühen uns da auch immer, wir haben auch sogar eine Freizeitabteilung, wo eben das Spiel und der Spaß eben doch noch mehr im Vordergrund stehen, als dann nachher im Wettkampfbetrieb.
Ja.
Und die freuen sich auch immer über neue Leute.
Ja klar, so wie du es vorhin schon gesagt hast, die Abwechslung macht es dann auch eben, dass man, oder sagen wir es mal andersrum, es gibt sicher Leute, die freuen sich dann immer auf den einen gegenüber, gegen den will ich einfach spielen, weil das macht mit denen am meisten Spaß.
Ja.
Und dann gibt es wahrscheinlich trotzdem auch die Leute, die sich sagen, oh Mensch, und heute wieder einen anderen. Das
genau, so ein Wechsel macht es.
Genau.
Und gerade beim Tischtennis ist es auch immer so und auch wichtig, dass man immer einen stärkeren Gegner hat, um sich da so ein bisschen hochziehen zu können.
Ja.
Deswegen finde ich es auch immer total super, wie bei so einem Turnieren jetzt am Samstag, da spiele ich mal gegen neue Leute, die von überall aus ganz Deutschland kommen und auch wenn man da dann verliert, man kann sich immer was abgucken, man kann das selber probieren und man wird daran immer besser und gewinnt Erfahrung. Ne?
Ich wollte es gerade sagen, das ist der Spruch, den ich jedem Sportler immer gebe: An einer Niederlage kann ich mehr lernen als an einem Gewinn. Ja,
das ist wirklich so, weil wenn man gewinnt, dann sagt man, gut, ich habe gewonnen, macht keine Gedanken, man freut sich und dann ist gut. Und beim nächsten Mal hat der andere sich aber mitgenommen, was er vielleicht verbessern musste aus dem Spiel.
Und zack, hat man verloren.
Und schon verliert man vielleicht. Ne? Ja. Das ist auch, ja, auch des Öfteren so. Gerade hier habe ich jetzt auch nochmal ein Bild von unserer Saison, wo wir dann, das war noch in der letzten Saison, einen Sieg einfahren konnten. Und da hatten wir zum Beispiel auch in der Hinrunde recht hoch verloren. Ich bin sogar der Meinung, irgendwie was bei 10-4.
Okay.
Und aber bei uns zu Hause, wo dann auch ein paar Zuschauer dabei waren, was auch immer echt cool ist, haben wir es dann geschafft, den damaligen sogar Tabellenersten zu schlagen dann mit einem 10-7, ja.
Das ist natürlich eine schöne Sache. Und so wie du es schon sagst, Zuschauer, das macht die Atmosphäre halt auch immer nochmal ein Stück interessanter.
Ja, so ist das. Ne? Man freut sich immer, wenn noch jemand dabei ist, weil es passieren ja hier und da doch echt geile Ballwechsel,
ja,
wo man auch ich spiele dann ein Spiel, bin gerade im Ball drinne, man schaltet auch immer den Kopf aus und macht einfach.
Ja, richtig.
Und es klappt, der Gegner spielt wieder zurück, es klappt. Und das ist auch wirklich zum Zuschauen hier und da doch echt interessant, würde ich meinen, ja.
Ich versuche jetzt hier nochmal parallel einmal nochmal eine Google-Seite aufzumachen, weil ich würde jetzt nochmal zwei, drei Sachen kurz anreißen wollen. Ich will nicht, um Gottes Willen, liebe Zuschauer, ins letzte Detail gehen, aber zumindest, dass wir mal drüber gesprochen haben. Tischtennisschläger. Und zwar, dass wir uns mal hier kurz ein Bild raussuchen, ist ja vollkommen egal. Guck mal, wir nehmen Tiba. Tiba ist auch ein schöner Hersteller. Jo. Dass wir das hier mal ein bisschen groß machen. Der Preis ist erstmal nebensächlich. Was ist wichtig an so einem Schläger, wenn ich jetzt neu anfangen will bei euch, dann habt ihr ja sicherlich da irgendwo eine Box und ihr habt Schläger übrig und dann kann man erstmal ausprobieren und machen.
Ja, wir haben da immer mal ein paar Schläger parat, die dann auch für die Anfänger, sage ich mal, geeignet sind.
Genau.
Da ist auch wirklich drauf zu achten, weil es gibt eben immer mal viele, ja, wir sagen immer dazu, die klassischen Baumarktschläger.
Ja.
Ja, die einfach wie so ein Stück Holz, klar, man kann damit auch spielen, allerdings ist es dann eher Ping-Pong, würde ich es nennen, als Tischtennis.
Ja.
Weil, wie man hier schön sieht, es gibt eben tausend Variationen, sei es jetzt bei dem Holz, ne, das ist ja also das, was auch wirklich in dem Fall jetzt Holz ist, was der Schläger so im Kern ist, die Unterschiede. Und dann aber, wie man jetzt hier das in Schwarz sieht und eben in Rot, ist eben der Belag.
Ja.
Der dann aus Gummi besteht und mit einem Schwamm darunter, wo es eben auch noch sehr viele Möglichkeiten gibt, ja, wie man auch spielt. Ne? Das kommt immer auf den Spielertypen an. Als Anfänger ist natürlich da so das Gängigste, dass man so einen Allround-Schläger, nennt sich das, nimmt.
Genau.
Den man dann auch oft irgendwo zu kaufen bekommt und auch so halbwegs normale Belege, die dann so ein bisschen Grip haben, würde ich es mal nennen. Aber da gibt es eben, wie schon angesprochen, zig Möglichkeiten oder sogar tausende.
Ich erinnere mich ja auch noch daran, dieser Griff kann, glaube ich, auch unterschiedliche Formen haben. Ne? Da gibt es irgendwie dieses Konkav, dass es irgendwie von dünn zu dick wird. Dann anatomisch, dass das irgendwie so leichte Wellen drin hat. Also das ist dann wahrscheinlich auch individuell, je nachdem, wie man den Schläger halt in der Hand hält. Und da würde ich dann diesen Begriff chinesisch dann doch nochmal reinbringen, weil das sind ja dann die Leute, die halten den Schläger nicht so wie wir. Also wenn es die Kamera jetzt hier mal aufnimmt, dass ich den Schläger ganz normal halte, sondern die drehen den Schläger mit dem Belag ja nach unten und greifen ja dann mit den beiden Fingern um.
Ja, so ist das. Das ist der genannte Penholder.
Penholder.
Weil man den Schläger einfach auch wirklich wie so ein Stift dann hält.
Ja.
Und das haben die Chinesen etabliert. Und da gibt es auch echt erfolgreiche, die dann das auch geprägt haben, diesen Spielstil.
Das ist offiziell aber auch bei einem Turnier, ich darf so spielen.
Genau, man darf so spielen. Mittlerweile ist es aber tatsächlich so, dass es immer weniger Penholder gibt. Also es gibt noch einige, die auch echt auf Top-Niveau spielen.
Ja.
Aber ich würde jetzt mal so meinen, in den Top 50 der Welt spielen vielleicht 3-4 Penholder. So würde ich meine vage Schätzung abgeben.
Ja.
Weil diese normale Schlägerhaltung, auch genannt Shake Hand, die setzt sich dann doch durch. Aber es ist eben auch damit gut möglich, gut zu spielen. Also auch gerade mit den Franzosen, die LeBron-Brüder, die sind dafür bekannt auch, damit echt gute Turniere auch zu gewinnen. Ne?
Okay. So, ich mache jetzt hier nochmal einmal dieses schöne Beispiel. das soll keine Abschreckung sein, ne, so aufgrund des Preises, aber dass man mal sieht, in jedem Sport und in jedem Hobby, es gibt günstig, es gibt teuer. Carbon-Schläger, offensiv steht da drauf, dann ist da eine coole Unterschrift, das ist so ein bisschen, naja, Werbeträger. Aber hier fehlt komplett der Belag, das ist jetzt nur das Holz. Das heißt, ich kann, wenn ich entsprechend etabliert bin im Verein, mir wirklich den Schläger so zusammenstellen, wie ich das haben will.
So ist es. Da gibt es eben auch für jeden so ein bisschen, man muss natürlich erstmal dann was finden. Also ich habe mich auch schwer getan, bis man wirklich das findet, was zu einem passt oder was am ehesten zu einem passt.
Ja.
In dem Fall, ja, für 170 Euro ist natürlich auch ein stolzer Preis. Da gibt es nach oben auch keine Grenzen. Also da, wo ich jetzt meine Belege immer mal tatsächlich aus China kaufe und bestelle,
ja,
habe ich jetzt auch sogar die Sparte gefunden für die Profis, wo dann auch vierstellig wirklich hingelegt wird für solche Hölzer eigentlich nur.
Halleluja.
Genau. Aber das muss auch nicht viel heißen. Also als Beispiel, ich hatte auch mal ein Holz vor gar nicht allzu langer Zeit für so 120, 130 Euro.
Mhm.
Und habe damit auch ganz gut gespielt, aber dann irgendwie gefiel mir das nicht mehr ganz so. Und dann habe ich jetzt für 50 Euro ein Holz und komme damit viel besser klar eben. Ne? Also das macht dann ist gar nicht so doll aus.
Ja, wenn ich manche andere Sportarten dann so damit vergleiche, ich nehme jetzt einfach mal mich mit dem Eishockey, also da bin ich mit 150 Euro vielleicht für eine Fanghand oder eine Stockhand dabei, da fehlt dann aber noch der komplette Rest der Ausrüstung. Ja. Ne? Also von daher könnte man dann vielleicht schon sagen, okay, Elternteil oder wer auch immer oder Oma und Opa, gib mal hier mal was dazu, dann habe ich ja am Ende, ja, ordentliche und gute Schuhe. Genau. Ich habe mein Trikot, also quasi kurze Hose, T-Shirt oder Polo-Shirt, das ist ja meistens immer mit genau. So einem Kragen, so kenne ich es ja auch aus dem Fernsehen.
Haben wir auch noch.
Okay. Ja, stimmt, es ist ja Vereins, steht dann, ja. Genau, steht der Name drauf oder der Verein. Und es ist ja dann im Prinzip nur der Schläger mit einer Tasche und so ein bisschen Spray und Reinigungs, genau. Das,
ja, und dann ist man schon dabei. Also diese 150 Euro sind natürlich auch jetzt, wie du schon gesagt hattest, mit nachher schon für die sehr Versierten, die da wirklich denken, dass es den Unterschied macht.
Ja, klar.
Na, aber man kann eben dann für, sei es 30, 40 Euro, echt schon einen vernünftigen Schläger bekommen,
genau. Um
einzusteigen dann.
Ja. Wir machen mal hier so ein bisschen den Ausflug, einfach nur mal, um das zu zeigen. Also hier haben wir auch über Amazon die Möglichkeit, den Timo Boll Goldschläger zu kaufen. Und der kostet nur 40 Euro. Ja, und der würde für den Anfang vollkommen ausreichen.
Das denke ich auch, auf jeden Fall.
Genau, da ist die Tasche dann nämlich noch mit bei. So, ich überlege gerade, ob es die Abschlussfrage wird oder nicht. Nein, ich denke nicht. Der Hintergrund, der mir jetzt nämlich nochmal im Kopf schwebt, kleiner Spieler gegen großer Spieler oder ja. Spielerin. Macht das wirklich einen Vorteil, wenn ich größer gewachsen bin oder kleiner gewachsen bin? Ich will jetzt nicht zu viel verraten. Ich bin klein, du bist groß. Wir können das sicherlich schon beantworten. Aber kannst du uns da nochmal ein Statement zu geben?
Ja, natürlich denkt wahrscheinlich jeder Laie, durch die Größe hat man dann Vorteile, weil man ja längere Arme hat und besser an die Bälle kommt und so. Dem würde ich auch zustimmen, aber auch nur bis zu einem gewissen Punkt. Also ja, da sieht man mich mit meinem Doppelpartner. Da der Unterschied ist dann nämlich später, ich hatte das auch gerade schon angesprochen, dieses in die Hocke gehen, wie ich es da auch gerade mache.
Ja.
Weil man will nach Möglichkeit den Ball immer gleich treffen. Heißt, mit dem gleichen Abstand zum Körper, der Ball soll immer ungefähr gleich zum Körper sein, dass man wirklich immer den gleichen Schlag macht.
Mhm.
Und auch gerade mit der Rückhand, da die will man immer vor dem Körper spielen.
Mhm.
Bedeutet aber, man muss seinen Körper auch immer zu dem Ball bringen. Heißt, ich empfinde es sogar so ein bisschen als Nachteil, da immer diese Bewegung zu machen,
ja,
dass ich immer auf der Höhe des Balls bin, also richtig tief runtergehen muss,
ja,
und seitlich natürlich auch umso mehr Tippelschritte. Kann natürlich hier und da ein Vorteil sein, muss aber gar nicht und macht vielleicht eher faul. Also ich erwische mich oft dabei, so einen langen Arm zu machen und treffe den Ball nicht richtig. Wobei, hätte ich da den Tippelschritt gemacht, dann hätte ich ihn vielleicht besser bekommen eben.
Ja, okay.
Ja.
Das wäre jetzt ganz interessant, nochmal so ein Video zu sehen. Ich blende das aber jetzt einfach mal ganz frech über YouTube ein, dass wir uns da nochmal so einen coolen Ballwechsel angucken. Dann haben wir einfach nochmal was fürs Publikum hier zum Angucken. Das mag zwar für unser
zuhörendes Publikum im Podcast, im Auto oder wo auch immer nicht so sinnvoll zu sein, aber für die, die zugucken, wollen uns mal hier, da unfassbarer Ballwechsel, komm, wir gucken uns das mal einmal an, das muss man ja mal gesehen haben.
Genau. Und dazu muss man auch noch sagen, dass auf Video es ja nochmal langsamer erscheint als in echt.
Genau, da sehen wir dieses weit weggehen.
Und doch immer wieder an den Ball kommen.
Genau.
Und auch sogar richtig gegenzugehen. Also es ist ja nicht so, dass der unten im Bild nur gegenhält, sondern er steht eben auch aktiv gegen.
Und dann ist es wahrscheinlich auch noch so, dass er, ich meine, das ist ein Extrembeispiel, was wir uns hier angucken, das muss man ja auch nochmal betonen.
Und was ich auch noch vorwegnehmen würde, genau das wollte ich gerade ansprechen, dass viele immer sagen, ja, mach doch mal einen kurz dann. Aber die Athletik von den Spielern ist eben auch so enorm, dass sie doch immer noch wieder rankommen und in einer Schnelligkeit.
Na, das ist jetzt, glaube ich, ein bisschen...
Genau, das bisschen Show dann, bisschen was die beiden gemacht haben. Aber man hat, glaube ich, schon gesehen, wie schnell man doch wieder auch an der Platte ist, ne?
Ja.
Und mit diesem Antritt, und das haben vielleicht kleinere Spieler, haben da auch, würde ich sagen, einen besseren Antritt auf die ersten Meter. Um
definitiv, definitiv. Genau, wir lassen das mal so stehen. Also, das heißt, Junge oder Mädel oder alt oder jung, sie können am Montag, am Mittwoch oder am Freitag kommen, montags und freitags die Erwachsenen, mittwochs genau. Die Kinder, das habe ich mir jetzt gemerkt, wenn der Seelenbinderstraße.
Ab 18.30 Uhr circa.
Ab 18.30 Uhr. Inklusive Umziehen oder ohne?
Ja, meist sind auch schon vorher welche dabei. Wir haben Umkleiden, kann man sich gut umziehen.
Genau. Und dann schön helfen beim Aufbauen,
Jawohl. Damit
man sich gleich sozial engagiert.
So ist das.
Und dann geht's ran an die Platte. Schläger einmal vorher sauber machen, trinken nicht vergessen, das ist ganz wichtig. Also wir haben gelernt, man kommt definitiv ins Schwitzen beim Tischtennis spielen, auch so wenn es da ein oder andere nicht weiß. Und ansonsten sollen sie es zu Hause oder irgendwo im Urlaub an so einer Platte einfach mal ausprobieren.
Genau.
Even, vielen Dank für deine Zeit.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Hat Spaß gemacht, mal wieder über einen alten, guten Sport zu sprechen. Das Interesse mal spontan auf so eine Trainingseinheit vorbeizukommen, das werde ich mir nicht dreimal überlegen.
Bisschen kribbelt's noch.
Ja, das kann man nochmal mitmachen.
Jo.
Bis dahin und gute und vor allem viele Erfolge in den zukünftigen Spielen und Turnieren.
Vielen Dank.